Willkommen am Sonntag, den 7. September. Hört euch diese Geschichte an. Aus der Apostelgeschichte im 3. Kapitel. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die 9. Stunde zur Gebetszeit. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, lahm von Mutterleibe. Den setzte man täglich vor die Tür des Tempels, die da heißt die Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach: Sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest, er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Und er sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor der schönen Tür des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte. Und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Als er sich aber zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk zu ihnen in die Halle, die da heißt Salomos, und sie wunderten sich sehr. Als Petrus das sah, sprach er zu dem Volk: Ihr Männer von Israel, was wundert ihr euch darüber? Oder was seht ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser gehen kann? Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überantwortet habt und verleugnet vor Pilatus, als der ihn loslassen wollte. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und darum gebeten, dass man euch den Mörder schenke. Aber den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Den hat Gott auferweckt von den Toten, dessen sind wir Zeugen. Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der Glaube, der durch ihn gewirkt ist, hat diesem die Gesundheit gegeben vor euer aller Augen. Und jetzt ein paar Gedanken von mir zu dieser Erzählung. Viele haben es schon unternommen, Bericht zu geben von den Geschichten, die unter uns geschehen sind, wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen und haben und Diener des Wortes gewesen sind. So habe auch ich's für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, damit du den sicheren Grund der Lehre erfahrest, in der du unterrichtet bist. Mit diesen Worten leitet Lukas, der Arzt, sein Doppelwerk von Evangelium und Apostelgeschichte ein. Da schreibt nicht nur ein kluger Kopf, da schreibt einer für einen anderen. Nur für einen, den einstigen Konfirmanden Theophilus, hat er dieses Doppelwerk geschrieben. Und Lukas ist bescheiden. Er reiht sich ein in die vielen, die das vor ihm schon gemacht haben. Es müssen also mehr gewesen sein als die, die wir in unserer Bibel haben, also Matthäus, Markus und Johannes. Lukas hatte mündliche und schriftliche Vorlagen. Er hat nichts erfunden. Er hat seine Quellen ernst genommen. Leider nennt er uns sie nicht. Aber er muss eine Art Bibliothek bei sich gehabt haben, um daraus dieses Doppelwerk zu schreiben, von Anfang an. Doch wir sollen ihm nicht einfach glauben, was er geschrieben hat. Man kann es sich gern so einfach machen, warum nicht? Aber er liefert auch für die, die etwas kritischer sind und mehr brauchen, eine interessante Information. Er schreibt auf der Grundlage von Augenzeugenberichten. Der Weg zu seinem Werk, Doppelwerk, ging also so: Sehen, erzählen, aufschreiben, ordnen, weitergeben. 60 Jahre nach dem Tod Jesu, verlässt sich also ein griechischer Arzt auf jüdische Augenzeugenberichte und denen, die sie erzählt und aufgeschrieben haben. Das hat was. Kritischer Geist, was willst du mehr? Und die ganze Mühe für nur einen Menschen, der ihm sehr vertraut war, ja noch mehr, der ein Glaubensgefährte von ihm war. Theophilus, auf Deutsch Gottlieb. Ich habe ihn vorhin Konfirmand genannt. Das gab's also von Anfang an. Man konnte nicht einfach so Christ werden. Man ging in den Unterricht. Zu Menschen also, die schon in diesem Glauben drin waren. Was wir hier auch heraushören können, ist die Weitergabe des Glaubens von Mensch zu Mensch. Heutige Konfirmanden werden in Gruppen unterrichtet. Man könnte sich mal überlegen, ob es nicht auch Sinn machen würde, jedem Konfirmanden einen im Glauben unterrichteten und feststehenden Menschen an die Seite zu geben. Es geht im Glauben nicht nur um die 10 Gebote und um Auswendiglernen, sondern auch um das Leben dieses jungen Menschen. Es geht um Fragen, die nicht in einen Unterricht gehören, sondern in eine vertrauensvolle Zweierbeziehung. So eine war die zwischen Lukas, dem Arzt, und Schriftsteller und Theophilus. Der eine schreibt von seinem Glauben und der andere liest, wird informiert und wird in seinem Glauben gefestigt. So sollten auch wir die Bibel lesen. Und so las Theophilus nicht nur vom Leben Jesu. Er las auch, wie es nach dem entsetzlichen Tod Jesu und seiner Auferweckung weiterging. Er las dann auch, was ich vorhin aus der Apostelgeschichte vorgelesen habe. Eine außergewöhnliche Erzählung. Die Personen, 2 Jünger Jesu, Petrus und Johannes, ein lahmer Mann, das Volk, der Ort, der Tempel in Jerusalem. Was ist geschehen? Erstmal das Normale. Petrus und Johannes, die Jünger Jesu, gehen in den Tempel zum Beten. Wie wir in die Kirche gehen. Nur die Juden, und das waren Petrus und Johannes, gingen ständig zum Beten in den Tempel. Der ist immer offen, Tag und Nacht. Doch da müssen wir jetzt mal genau hinsehen. Es heißt zwar, sie gingen zur Gebetszeit, aber es war eine bestimmte Gebetszeit. Sie gingen nämlich zur 9. Stunde des Tages in den Tempel. Das ist 3 Uhr nachmittags. Warum 9. Stunde? Na, warum 9. Stunde? Weil da Jesus am Kreuz gestorben ist. Sie gingen also in den Tempel, um sich an Jesus zu erinnern. Zu zweit. Immer gut, das zu zweit zu machen. Sich erinnern an Menschen, die nicht mehr da sind. Wir haben Gräber, zu denen wir gehen können. Petrus und Johannes hatten kein Grab. Sie hatten, was wir auch haben, Erinnerungen. Die hielten sie wach durch das Beten im Tempel. Das ist jedoch nur eine interessante Randnotiz. Das Außergewöhnliche an dieser Erzählung ist aber etwas anderes. Ein von Geburt an lahmer Mann wird zur Hauptperson. Wie kann das sein, dass Theophilus und nach ihm die ganze Welt auf einen lahmen Mann schauen soll? Welchen Sinn soll das machen? Lahme Menschen sind doch zu nichts nütze. Die haben doch ihren Platz im Schatten der Gesellschaft. Die kosten doch nur. Zu viele davon belasten die Sozialsysteme. Armut, vor allem Kinderarmut in Deutschland, verträgt sich überhaupt nicht mit den 10 Milliarden, die man jetzt für Rüstung ausgeben wird. Solche Leute, Lahme und Arme und Kinder, stören doch nur die Starken und Gesunden. Und wir sollen so einen jetzt als Hauptperson akzeptieren? Da denkt Theophilus mit uns. Wenn ein Christ das nicht verträgt, braucht er Nachhilfe. Das steht außer Frage. Dann ist es jetzt also so. Ein Mann ist von Geburt an lahm. Er kennt nichts anderes. Er wird getragen. Alltagsroutine. Ein sicherer Bettelplatz vor dem Tempel. Gesichertes Grundeinkommen. Almosen. Warum nicht? Das könnte doch jetzt so weitergehen, bis er, wie alle anderen, die Gesunden und Starken auch, eben mal sterben wird. Warum soll sich an diesem Zustand auch etwas ändern? Ist doch alles okay. Und dann kommt es zur Begegnung. Petrus und Johannes gehen an ihm vorbei und er bettelt sie an, wie die vielen anderen vor ihnen und nach ihnen auch. Doch die beiden, Johannes und Petrus, haben kein Geld. Jetzt kommt's. Lahm ist, wer nur aufs Geld schaut. Wer nur Deals machen will, lähmt die Welt. Der Lahme rechnet mit Geld. Er zählt es am Abend und verrechnet es mit den anderen Tageseinnahmen. Er rechnet nicht mit dem, was nicht bezahlt werden kann. Er rechnet nicht damit, aufrecht zu gehen, loszugehen, loszulassen und auf den Weg mit dem Ewigen zu gehen. Das geschah dem, der aufs Geld versessen war, von Geburt an. Und jetzt, da ihm Petrus die Hand reichte zum Aufstehen, tanzte er den himmlischen Tanz im Tempel. Vom Ballast des Materiellen Befreite entdecken auf einmal ihre Tanzschritte, Tanzschritte des Lebens, Tanzschritte der Erlösung, erlöste Tanzen, befreite Tanzen. Und so tanzte er schön vor der Himmelspforte, die die Schöne heißt. Es kann auch gut sein, dass die Engel im Himmel mit ihm tanzten. Wer weiß das schon? Da fiel es Theophilus, der schon konfirmiert war, wie Schuppen von den Augen. Er wusste jetzt, worauf es ankam bei seinem Glauben. Lass dich befreien von dem, was dich lähmt. Da sind nämlich Menschen, die kennen den Tanzschritt des Himmels. Tanze mit ihnen in dein neues Leben hinein, als Christ. Gelobt sei Gott in Ewigkeit. Amen. Das war's für heute mit dieser Erzählung und meinen Gedanken dazu. Habt einen schönen Sonntag, einen guten Sonntag, einen besinnlichen. Bis morgen und bleibt behütet.